das hat mich auch begleitet, auch bei meinem Wechsel zum Beispiel von Google zu 1,5 Grad. Viele, die mich gar nicht mit meinem energiewirtschaftlichen Know-how, sozusagen meinem Drive aus der Energiewirtschaft kannten, haben gefragt, warum verlässt du denn jetzt Google? Und für mich war das aber total glasklar, weil das war 1,5 Grad, Skalierung von Technologien, der richtige Moment, ein cooles Führungsteam.
Hallo und willkommen zurück beim IT-Girls Talk. Ich bin Lena und ich hoffe, ihr seid schon richtig in Weihnachtsstimmung und sitzt irgendwo gemütlich, wenn ihr gerade diese Folge hört. Ich trinke hier zumindest gerade meine heiße Schokolade mit Sahne. Ganz kurze Info vorab, die Abstimmung hat gezeigt, dass ihr für eine Feiertagspause seid. Das heißt, das hier ist die letzte Folge für dieses Jahr und die nächste Folge kommt am 7. Januar. In der Zwischenzeit könnt ihr noch in eine der anderen Folgen reinhören. Unsere erfolgreichste Folge bisher war zum Beispiel die Folge mit Anna Kopp von Microsoft. Wir haben aber auch mit Frauen aus der IT in Bereichen wie Kosmetik, Politik und Crime gesprochen. Also ihr findet auf jeden Fall etwas für euch und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Heute spreche ich mit Barbara Wittenberg, CTO von 1,5. Das heißt, sie beschäftigt sich mit nachhaltiger Energie und hat so richtig viel Impact. Aber nicht nur das, sie war auch bei namhaften Tech-Unternehmen wie Oracle und Google. Sie teilt ihren Werdegang und Tipps mit uns. Interessant ist aber auch, wie sie ihre Entscheidung für ein Studium in Energietechnik getroffen hat. Seid gespannt. Sponsor dieses Podcasts ist Randstad Digital. Sie beschäftigen sich mit der digitalen Transformation und suchen motivierte Menschen wie euch. Also schaut auf jeden Fall mal auf ihrer Karriereseite vorbei, die verlinke ich euch in den Shownotes. Jetzt aber genug von mir. Anna startet mit dem Fakt der Woche und Xisa hat für euch am Ende der Folge einen spannenden Beruf. Let's go!
Hi, Anna hier. Schon gehört? 1,5 Grad sitzt auf digitale Plattformen wie Heartbeat, um Energieflüsse in Haushalten effizient zu steuern. Diese Plattform wird kontinuierlich durch KI verbessert, um Vorhersagen über Energieverbrauch und Erzeugung zu treffen. Frauen in der IT arbeiten an solchen Projekten aktiv mit und treiben die Innovation voran.
Heute sprechen wir mit Barbara Wittenberg, CTO bei 1,5. Erstmal Barbara, schön, dass du da bist.
Super gerne. Vielen Dank für die Einladung, Lena.
Viele unserer Zuhörerinnen haben bestimmt schon mal was von 1,5 gehört. Aber kannst du noch mal kurz beschreiben, was ihr genau macht?
Ja, 1,5 Grad ist ein Unternehmen, wir würden sagen, der New Energy Welt. Und zwar bieten wir Lösungen für unsere Kunden an, die einmal integriert Hardware, also PV-Anlagen, Batterien, Elektroautos, Wärmepumpen steuern, für den Kunden im Haus optimieren und dann aber auch gegenüber dem Energiemarkt optimieren und so am Endeffekt sicherstellen, dass unsere Kunden immer den grünsten und günstigsten Strom bekommen.
Ja, auch ein sehr wichtiges Feld und was uns ja auch irgendwie alle schon seit Jahren jetzt beschäftigt, die Nachhaltigkeit und die grüne Energie. Du bist CTO. Was macht man denn als CTO bei 1,5?
Ich verantworte bei 1,5 das Produkt und den Produkt- und Technologiebereich im Digitalen sozusagen. Und was macht man? Ich habe im Wesentlichen hat mein Team zwei große Aufgabenbereiche. Einmal entwickeln wir eine virtuelle Fertigungslinie für das, was unsere Installationsbetriebe tagtäglich tun. Das heißt, wir digitalisieren Installationsprozesse und die Software dafür und das, was wollen wir eigentlich digitalisieren, das macht mein Team auf der einen Seite. Und dann der zweite Bereich, den mein Team macht, das ist alles rundum, was man auch in der Werbung von uns am meisten natürlich sieht, Heartbeat AI. Also wie steuern wir eigentlich Anlagen, wie sehen die Stromverträge der Kunden aus, das ganze Setup darum und auch die Entwicklung dahinter. Diese beiden Themen sind die Hauptthemen, die mein Team betreut.
Ich durfte mir das tatsächlich auch schon mal angucken. Ich glaube, ich war beim Produktlaunch von Heartbeat AI bei euch in Berlin im Office und habe mir das alles angeschaut vor Ort. Also ja, sehr spannend zu sehen, was man da auch alles machen kann und ja auch eure App.
Sehr cool. Dann hast du ja auch unser neues Lab gesehen.
Ja, genau.
Das war nämlich im letzten Jahr tatsächlich einer unserer Kernmomente, dass wir auch ein eigenes Lab haben, in dem wir das Ganze auch testen können und dann eben auch von der App bis zur Hardware runter die ganzen Vorgänge testen und simulieren können.
Ja, genau. Also das habe ich mir auf jeden Fall mal angeschaut, war sehr spannend zu sehen. Ist ja doch sonst ein Bereich, mit dem man gerade als junger Mensch ist, wenn man ja irgendwie kein Hausbesitzer oder so, doch relativ wenig zu tun hat. Welche Herausforderungen begegnen dir denn bei deiner Arbeit?
Bei meiner Arbeit, oh, ganz verschiedene. Das ist, vielleicht fangen wir einmal auf der inhaltlichen Seite an. Da ist natürlich die Key Challenge immer zu entscheiden, was ist eigentlich gerade das wichtigste Thema und wie können wir den meisten Impact auch für unsere Kunden haben, wenn wir uns jetzt darauf konzentrieren. Das heißt, einmal diese Entscheidung zu treffen, das ist eines der Key-Themen. Und das andere ist dann, wir sind natürlich super schnell gewachsen als 1,5 Grad. Und in diesem Wachstum auch ein Team zu bauen, das funktioniert, das happy ist, das Ganze sozusagen auch voranzutreiben, das ist dann so die zweite Challenge.
Wie viele seid ihr jetzt bei 1,5 und wie viele arbeiten im Tech-Bereich?
Insgesamt sind wir jetzt 2400 Mitarbeiter in 7 Ländern. Und bei mir im Bereich haben wir die 200er-Grenze jetzt geknackt. Das heißt 200, die an den Produkt- und Technologiethemen arbeiten.
Ja, sehr spannend. Ja, man seid ja wirklich extrem gewachsen in den letzten Jahren und Monaten. Welche technologischen Trends und Innovationen erwartest du denn bei euch? Also nutzt ihr viel auch KI oder was sind so Themen, die euch so herumtreiben?
Das Schöne bei uns ist ja, dass es für uns gar nicht so sehr neue Trends sind, die wir dann reinbringen müssen, sondern dadurch, dass wir erst vor 3 Jahren sozusagen auf einer grünen Wiese technologisch angefangen haben, haben wir ganz viel von diesen Themen auch schon von Anfang an mitgedacht. Das heißt auch bei dem Beispiel KI, wir haben von Anfang an Machine Learning Modelle genutzt, um unsere Vorhersagen zu bauen. Wir haben von Anfang an auch AI genutzt, um Erklärungen an den Kunden zu geben, warum eigentlich verschiedene Themen passieren oder warum der Heartbeat entschieden hat, das eine oder das andere jetzt zu tun mit der Batterie und eben zu laden oder nicht zu laden. Und deshalb haben wir das schon von Anfang an mitgedacht bei dem, was wir aufgebaut haben. Und deshalb ist das jetzt gar nicht für mich so ein neuer Trend, sondern der begleitet 1,5 Grad seit Tag 1.
Was sind denn so Profile, die ihr sucht? Also was für Menschen arbeiten bei euch? Sind das die, sag ich mal, Hardcore-Techies oder was muss man bei euch mitbringen, um bei euch zu arbeiten?
Auch eine sehr spannende Frage, weil wir so unterschiedlich sind. Also bei uns kann man ja tatsächlich arbeiten, sowohl im Installationsbereich, das heißt Elektromonteure, Dachmonteure arbeiten bei uns, dann aber auch im Produktbereich, also mit einem Background aus dem Produktmanagement zum Beispiel. Dann haben wir Energiewirtschaftsbereiche, da geht es tatsächlich um eher traditionelle Prozesse in der Energiewirtschaft, also zum Beispiel jemand mit einem Background aus einem Stadtwerk. Das passt auch ganz gut. Und dann haben wir natürlich auch das, was du gerade, muss man sehr techy sein, genannt hast. Klar habe ich auch einen Developer-Plattform und auch eine Data-Plattform-Team, was natürlich schon wesentlich techier wie er ist und Services für andere Entwickler bereitstellt und sozusagen zentralisiert Infrastructure as Code vorantreibt. Und auch das gibt es bei uns. Genauso wie viel Frontend-Development für die App, für verschiedene Applikationen. Das heißt, wir sind tatsächlich sehr, sehr breit gestreut in dem, was man bei uns finden kann. Was manchmal dann tatsächlich auch in den Bewerbungsgesprächen, ich hatte heute noch eins, die größte Challenge ist, dass jemand kommt und sagt, ich wusste gar nicht, auf welche Stelle ich mich bewerben sollte, weil das so sozusagen alles so spannend klingt und es so viele auch Überschneidungspunkte in den ganzen Backgrounds gibt. Das ist eigentlich, würde ich fast sagen, für jeden eine passende Stelle gibt, auf die man sich bewerben kann bei uns im Setup.
Das ist ja schon mal sehr gut zu wissen. Vielleicht können wir dann ja erstmal über dein Background sprechen. Was hast du denn studiert und wie hast du damals deine Studienentscheidung getroffen?
Oh je. ich habe Wirtschaftsingenieurwesen elektrische Energietechnik studiert an der RWTH Aachen. Ich habe meine Entscheidung damals getroffen, tatsächlich aus innerer Motivation heraus das Thema zu verstehen. Und zwar vielleicht so eine lustige Geschichte, was ist passiert? Ich komme gebürtig aus dem Münsterland, vom Land tatsächlich. Und da gab es mal diesen berühmten Stromausfall, bei dem aufgrund der Schneelast Masten zusammengebrochen sind. Und dann war das Münsterland tatsächlich in Teilen über mehrere Tage vom Strom abgeschnitten. Damals ist dann bei mir die Schule ausgefallen. Wir hatten Kerzen, mussten irgendwie in die Turnhalle gehen, um uns aufzuwärmen. Und da habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Das kann ja nicht so schwer sein. Es muss doch eine Lösung dafür geben, dass wir sozusagen jetzt wieder mit Strom versorgt werden können. Genau, und da wurde tatsächlich vor vor dem Abi dann mein Interesse für das Thema geweckt. Und da habe ich auch angefangen, mich damit zu beschäftigen, welche Studiengänge gibt es, die in die Richtung gehen, wo werden die angeboten. Habe dann letzten Endes tatsächlich die RWTH Aachen als die beste Uni sozusagen auf dem Gebiet gewählt und bin dann in Aachen gelandet.
Das ist ja wirklich ein witziger Zufall, der dann deinen Werdegang geprägt hat. Bei mir war es ja, also ich habe zum Beispiel jetzt auch, bin auch in die IT gewechselt, weil ich auch das besser verstehen wollte, weil ich habe ja BWL erstmal studiert und hatte dann ganz viele Entwickler auch in meinem Team nachher und die haben mir immer irgendwas erzählt und mich hat das auch so genervt, dass ich das nicht hinterfragen konnte, dass ich das nicht verstanden habe und dann habe ich gesagt, gut, dann studiere ich jetzt nochmal Informatik und IT-Management, damit ich die dann einfach besser fragen kann, was sie da eigentlich tun. Also ja, auch rein aus Interesse tatsächlich.
Ach, sehr cool. Und ist es dir dann schwer gefallen, nochmal rauszugehen aus dem Joballtag und wieder zurück an die Uni?
Ich hatte das Glück, in Anführungsstrichen, dass Corona war und man sowieso ja viel zu Hause war und nicht viel machen konnte. Und deswegen war der Übergang, sag ich mal, relativ leicht für mich. Und ich habe auch trotzdem weiterhin gearbeitet. Ich habe dann meine Stunden reduziert und habe dann erstmal in dem gleichen Job tatsächlich weitergearbeitet. Ließ sich dann ja wirklich gut kombinieren, weil man nicht viel anderes machen konnte, außer arbeiten und studieren.
Sehr gut, sehr spannend.
Wie ist es denn nach deinem Studium weitergegangen?
Nach meinem Studium bin ich tatsächlich erstmal so klassisch, wie man das als Ingenieur von der RWTH Aachen in dem Bereich macht, in die Energiebranche gegangen. Mhm. Ich habe bei E.ON angefangen. Habe bei E.ON viele Projekte schon damals in dem neuen Energienbereich gemacht. Tatsächlich das erste Smart Home Produkt von E.ON im deutschen Markt betreut und gelauncht. Dann das erste virtuelle Kraftwerk bei E.ON entwickelt aus Wärmepumpen. Noch mit ganz anderen Challenges als die, die man heute hat, einfach aus regulatorischer und auch aus wirtschaftlicher Sicht. Aber ich bin quasi erstmal den klassischen Weg, den man so nach dem Ingenieurstudium einschlägt, gegangen. Habe auch schon während des Studiums mit E.ON Kontakt gehabt und bin dann dort gestartet. Habe mich da auch weiterentwickelt, war 5,5 Jahre bei E.ON. Und dann ist eigentlich der Teil, wo sozusagen die meisten bei meinem Background immer fragen, ja, und wie kam das dann, dass du zu Oracle gegangen bist? Und da ist dann tatsächlich, da war bei mir tatsächlich der Punkt, ich liebe das, wenn man etwas einmal designen kann, jetzt im Prozess und in der IT und in dem Setup und dann skalieren kann. Weil dann ist der Impact am größten. Wenn man die Technologie hat und entwickelt, aber man kann sie dann nicht rausbringen zu dem Kunden und es skaliert einfach nicht, dann hat man sich zwar Schönes ausgedacht in seinem Kämmerlein sozusagen, ja, wenn man will, und vielleicht einen coolen Code geschrieben, aber der kommt nie zu dem richtigen Impact, weil das nicht skaliert. Das war damals so ein bisschen meine Challenge, das war alles cool, was wir uns ausgedacht haben, aber und was wir auch entwickelt haben, das hat auch funktioniert technisch, aber im Markt skalieren konnte das Ganze nicht. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, Jobs zu suchen bei amerikanischen IT-Companies, habe einfach 4 Standorte festgelegt bei LinkedIn, wo ich mir gedacht habe, okay, da könnte ich mir vorstellen, hinzuziehen und da zu leben, und habe dann nach Jobs in dem Bereich gesucht und bin dann tatsächlich bei Oracle gelandet und habe erstmal nichts mit der Energiewirtschaft mehr zu tun gehabt und Datenbanktransformationen von On-Prem in die Cloud gemacht und da tatsächlich großen Unternehmen bei der Skalierung in der Cloud geholfen. Ja, und einmal den Fokus gewechselt.
Ich würde gerade sagen, eigentlich ganz lustig, dass du in der Energiebranche gestartet bist, dann den Abstecher gemacht hast und jetzt wieder in der Energiewelt unterwegs bist.
Genau.
Du warst dann auch nicht nur bei Oracle und hast Cloud-Geschäft gemacht, sondern du bist dann auch noch zu Google gegangen. Wie ist es denn dazu gekommen? Also wie lange warst du bei Oracle? Wie bist du dann zu Google gekommen?
Bei Oracle war ich 2,5 Jahre, glaube ich. Ich muss gerade erstmal selber nachdenken. und wurde tatsächlich von Google abgeworben. Also das war mein erster Schritt in die Tech-Branche, war sozusagen sehr gut kalkuliert und gewählt, weil ich dieses Skalieren sehen wollte. Und der zweite von Oracle zu Google war dann tatsächlich aus Neugier getrieben, dass ich gedacht habe, oh, Google, spannend. Von der Kultur her, von dem, wie Google funktioniert, was ich vorher noch nicht gesehen hatte. Und da hat mich tatsächlich den Recruiter kontaktiert und angeschrieben. Und dann habe ich eigentlich gar nicht nach was Neuem gesucht, aber mich darauf eingelassen, einfach aus diesem Interesse auch an der Kultur und dem Setup. Und habe dann zu Google gewechselt und habe da dann den Startup-Bereich und Digital Native-Bereich verantwortet und habe da dann Startups geholfen, mit Google-Technologie zu skalieren, tatsächlich. Genau, und so habe ich dann am Ende auch, also nicht weil ich 1,5 Grad skaliert habe, aber weil ich auf einem Event war, auch dem auch Philipp war, am Ende 1,5 Grad kennengelernt.
Ja, Philipp ist für unsere Zuhörerin der Gründer von 1,5, genau. Also da schließt sich dann der Weg wieder. Warst du bei Google auch in Amerika oder wo warst du, hier in München oder wo hast du bei Google gearbeitet?
Bei Google war ich in München und sowohl bei Google, also auch bei Oracle war ich schon in München und in Amsterdam. Also eigentlich habe ich nach Amsterdam gewechselt. Und dann hat Oracle mich mal nach München umgezogen. Bei Google bin ich dann in München geblieben und bin aber schon seitdem ich sozusagen in der Tech-Branche bin, immer relativ viel in Berlin. Ich bin auch gerade in Berlin, man sieht auch das lebhafte Office hinter mir, in unserem neuen Tech-Lab. Genau. Und auch bei Google war ich schon relativ viel in Berlin unterwegs, weil natürlich in Deutschland in der Tech-Branche auch einfach viel in Berlin passiert.
Ja, das kenne ich. Ich bin auch häufig in Berlin. Gott sei Dank Hamburg, Berlin, das geht auch immer von der Strecke. Das ist gut machbar. Aber ja, ich habe auch zwischendurch auch in Berlin gearbeitet bei Nionic, bei dem KI-Startup von Vanessa Kann. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Ja.
Deswegen, ich kenne das mit dem Berlin und da gibt es echt auch viele coole Jobs und Unternehmen. Im Gegensatz zum Beispiel zu Hamburg ist es echt ein bisschen noch zurück, was das angeht. Also da sitzen die Großen wie Otto und so, aber...
Ja, auch 1,5 Grad wurde ja tatsächlich in Hamburg gegründet.
Stimmt.
Und wenn ich mir mal, also auch wenn ich mir vielleicht sozusagen, um eine Lanze für Hamburg zu brechen, auch in der Tech-Welt, auch wenn ich mir jetzt mein Team für Hamburg anschaue oder mein Team anschaue, dann ist es in Deutschland schon tatsächlich auch auf der Achse München, Berlin, Hamburg verteilt. Klar, desto techier, desto mehr Berlin, sage ich jetzt mal einfach. Aber wir haben auch große Teile auch des Entwicklungsteams tatsächlich in Hamburg sitzen. Ja, das heißt, es verteilt sich so ein bisschen über die drei Städte in Deutschland.
Habt ihr dann auch noch so ganz klassische Offices oder macht ihr mehr Homeoffice? Wie ist das bei euch aufgebaut?
Wir haben eigentlich ursprünglich mal Homeoffice-Verträge aufgesetzt. Wir haben aber immer mehr gemerkt, nicht nur aus der Kundensicht, also einmal wollen unsere Kunden Berührungen mit uns und der Marke haben, sondern auch aus der Mitarbeitersicht, dass es schon auch einfach den Wunsch gibt, in Offices zu arbeiten. Das heißt, so diese ganzen Trends für man muss Mitarbeiter bewegen, ins Office zu kommen, die habe ich bei 1,5 Grad nie gesehen, sondern eher tatsächlich einen Trend dazu, dass ich ständig gefragt werde, wann wir ein größeres Office haben können, weil es nicht mehr genügend Sitzplätze gibt. Und das heißt, wir haben so kombinierte Standorte aus Showrooms und Offices gebaut. Das heißt, an unseren Standorten sind auch häufig Kunden unterwegs. Da finden Events statt für Kunden, für Partner, Trainings für Mitarbeiter in unseren Showrooms tatsächlich und eben auch Offices gleichzeitig. Das heißt, wir haben vielleicht ein etwas anderes Konzept als viele, auch im Office-Bereich.
Ja, ich glaube, es ist auch wichtig. Gerade dieses Zusammenkommen, das macht dann doch schon auch immer viel aus. Ich habe ja euer Office, wie gesagt, in Berlin auch schon gesehen und euer Lab, weil nämlich, ich kenne ja nämlich Ellen und Doreen, die ja auch bei dir im Team arbeiten, die auch ihren eigenen Podcast haben und dadurch kennen wir uns auch. Ich war auch schon mal bei denen im Podcast, den verlinke ich auf jeden Fall auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Ja, so schließt sich dann doch immer wieder der Kreis und man lernt super wichtige, coole Leute kennen in der Branche. Macht wirklich viel Spaß. Seid ihr noch da? Lasst uns in den Kommentaren bei Spotify doch mal wissen, was ihr studiert, welche Ausbildung ihr macht oder an welchem Job ihr arbeitet. Wir freuen uns auf den Austausch mit euch. Drückt dann auch gleich auf Abonnieren. Wir brauchen nämlich eure Unterstützung, um diesen Podcast weitermachen zu können und um noch mehr Tipps von erfolgreichen Frauen aus der IT mit euch zu teilen. Jetzt aber weiter im Gespräch. Was würdest du denn sagen, hat dich am meisten auf deinem Weg geprägt? Du hast ja wirklich viele spannende Stationen gehabt. Was war so am prägendsten für dich?
Oh, da muss ich mal einen Moment nachdenken. Was war am prägendsten für mich? Ich glaube, das waren zwei Dinge vor allem. Also sozusagen in meinen beruflichen Stationen jetzt mal kurz den Fokus darauf gesetzt. Das war einmal der Moment zu sehen, dass Technologie und eine technische Lösung ist nicht alles, was zählt. Mhm. Das war sozusagen zu meiner Aeon-Zeit. Das ist, man kann die beste Idee haben und dafür eine technische Lösung haben. Das heißt aber nicht, das heißt weder, dass es erfolgreich ist, noch dass man damit das erreicht, was man eigentlich erreichen wollte, wenn es keinen Nutzer sozusagen oder keinen Kunden gibt. Ja. Das heißt, das war so einmal das eine, was mich immer rantreibt und wo ich auch am meisten raus mitgenommen habe, für mich, für was ist denn für mich in Zukunft wichtig? Das heißt, ich möchte meine Zeit auch mit etwas verbringen, das einen Impact haben kann. Mhm. Und das ist sozusagen der eine Punkt, den ich mitgenommen habe. Und dann der andere prägende Moment für mich war tatsächlich die Geschwindigkeit der Organisationsveränderung in amerikanischen Großkonzernen. Weil wenn man aus einem Eon-Bereich sozusagen kommt, er auf dem Land aufgewachsen ist und so er noch dieses traditionelle Rollenbild auch kennt von jemand geht in seinen Job und dann ist man erstmal in einem bestimmten Job für eine lange Zeit und dann kommt man in eine American Company und eigentlich häutet sich diese Company mindestens einmal im Jahr quasi komplett und stellt eine neue Struktur auf zum neuen Geschäftsjahr. Und das war super spannend für mich zu sehen, wie man auch dieses Organisationsentwicklung macht, wie man als Manager, also ich hatte damals meine erste größere Teamverantwortung für ein Team von 30 Personen in meinem letzten Jahr bei Oracle, wie man auch dieses Team mitnimmt auf die Reise, was sich verändert, was passiert, um dann sozusagen auch in der regelmäßigen Veränderung quasi weiter erfolgreich zu sein. Das war so ein anderer prägender Moment dann in der Tech-Zeit für mich.
Das glaube ich. Ich finde auch so, gerade wenn man dann so Teamverantwortung und übernimmt, dann hat man plötzlich nochmal ganz andere Aufgaben und Challenges, mit denen man sich beschäftigen muss und darf. Wie würdest du denn deinen Leadership-Stil beschreiben?
Da könnten wir vielleicht mal jemanden aus meinem Team fragen. mein Leadership-Stil, ich arbeite super zielorientiert mit meinem Team. Mhm. Aber nicht auf einem Ziel, was sozusagen tagtäglich passiert, sondern ein Ziel für, wo wollen wir alle gemeinsam hin und dann definieren aber meine Teams, wie kommen wir dahin und holen mich quasi dann nur rein, wenn es irgendwie Challenges gibt, wenn wir umpriorisieren müssen. Das heißt, ich bin jetzt nicht jemand, der ein tägliches Check-in macht und fragt, wo stehen wir heute versus was wir heute erreichen wollten, aber jemand, der schon ein regelmäßiges Check-in macht, für sind wir noch auf dem richtigen Weg alle, für das, wo wir eigentlich mittelfristig hinwollen. Und das versuche ich sozusagen auch in die Führungskultur meiner Teams zu bringen, das immer mitzunehmen. Und am einfachsten ist es immer, wenn man über seine Mission, Vision vereint ist und quasi weiß, wo man hingehen will, dann können auch Teams auf einmal selbstständig zum Beispiel OKRs festlegen, also Objectives und Key Results, weil die Teams ja wissen, wo es langfristig hingehen wollen. Dann können sie definieren, was sind denn eigentlich die Schritte von da, wo wir heute sind, zu diesem Ziel hin. Und das funktioniert, glaube ich, sehr gut. Und davon ganz abgesehen, jetzt ist meine Tür gerade zu, aber wir mussten auch ein Schild draufkleben, do not disturb, weil normalerweise ist die offen. Das heißt, das ist dann vielleicht so der andere Weg der Kultur. Das bringt nicht, sich als jemand, der ein Team verantwortet, einzusperren in seinem Kämmerlein und irgendwie still zu arbeiten, sondern es kommt auf Interaktionen auch mit dem Team an, auf Offenheit, dazu zuzuhören, was eigentlich gerade eine Challenge ist, was passiert im Menschlichen, aber auch im Inhaltlichen und darauf basierend dann das Team sozusagen richtig zu führen. Genau, das würde ich sagen.
Ja, das ist immer sehr spannend, die verschiedenen Perspektiven und so zu sehen. Ich habe jetzt ja auch schon mit einigen Führungskräften gesprochen und wie da jeder so auch seinen Weg gefunden hat und seine Tricks hat und schaut, wie er seine Teams zum bestmöglichen Erfolg bringen kann. Genau, unsere Zuhörerinnen sind ja in der Regel junge Frauen, die noch ganz am Anfang stehen. Hast du da noch Tipps, Ratschläge, was dir geholfen hat, was du jetzt so im Rückblick siehst, was dir oder dich weitergebracht hat, die du mit uns teilen kannst?
Ich glaube, das Wichtige da ist tatsächlich, oder was auch für mich im Rückblick gewirkt hat, ich habe mich nicht beeinflussen lassen von außen, sondern ich habe tatsächlich meinen Weg gesucht mit Dingen, die mich interessiert haben. Also war jetzt nicht so, mein Vater war in der Industrie unterwegs, aber eher im BWL-Kontext, meine Mutter war Krankenschwester. Das heißt, es war jetzt nicht so, dass quasi klar war, in welche Richtung ich gehe. Meine Eltern haben auch beide nicht studiert. Das heißt, es war jetzt nicht vorgegeben, dass das der Weg ist, sondern mich hat es einfach intrinsisch motiviert und interessiert, in diese Richtung zu gehen. Und dann habe ich das auch für mich entschieden. Und natürlich haben auch in meinem Umfeld auch Freundinnen aus der Schule schon Fragen dazu gestellt, ob das denn so, ob ich weiß, was ich eigentlich mache und warum ich nicht doch vielleicht lieber mitkommen möchte, an eine andere Uni und Lehramt studieren möchte. Ich könnte ja auch Mathe machen, aber vielleicht wenigstens Lehramt so ungefähr. Und das, glaube ich, man muss einfach für sich den richtigen Weg finden. Das soll auch gar nicht heißen, dass nicht Lehramt für einige genau der richtige Job ist, sondern man muss für sich entscheiden, was motiviert mich und was treibt mich an, dann kann man, glaube ich, auch am erfolgreichsten sein. Und dann muss man sich auch nicht von seinem Umfeld verunsichern lassen, sondern das auch einfach mal für sich ausprobieren. Und ich glaube, das fiel mir damals manchmal schwer. Und dann habe ich tatsächlich so ein bisschen mir auch damals schon angewöhnt, wenn ich einmal eine Entscheidung getroffen habe, dann stelle ich die auch für den Moment nicht mehr in Frage. Mhm. Auch wenn dann jemand anders sagt, warum machst du denn jetzt das? Und das so ein bisschen, das hat mich auch begleitet, auch bei meinem Wechsel zum Beispiel von Google zu 1,5 Grad. Viele, die mich gar nicht mit meinem energiewirtschaftlichen Know-how, sozusagen meinem Drive aus der Energiewirtschaft kannte, haben gesagt, warum verlässt du denn jetzt Google? Und für mich war das aber total glasklar, weil das war 1,5 Grad, Skalierung von Technologien, der richtige Moment, ein cooles Führungsteam, die Möglichkeit, was aufzubauen. Das heißt, ich hatte gar keine Fragen. Mein Umfeld hatte ganz, ganz viele Fragen. Und das, glaube ich, sozusagen sich da dann, auch wenn man weiß, was man machen will, sich nicht beeinflussen zu lassen, das war für mich so der Key-Schlüssel zu dem, was ich gemacht habe.
Ja, das knüpft ja auch ein bisschen an, was du eben auch gesagt hast, dieses ganze Thema Impact, ne, Vision, Mission. Bei euch ist das ja einfach sehr klar, so, wo wollt ihr hin? Ihr arbeitet an einer nachhaltigeren Zukunft. Ich glaube, das macht es ja auch nochmal sehr, also ich kann mich da auf jeden Fall gut reinversetzen, warum man diese Entscheidung trifft, weil ich finde das auch, ich würde auch immer gerne was machen, wo man halt den Impact sieht, wo man an einfach einer besseren Zukunft arbeitet und nicht irgendwie, sage ich mal, jetzt irgendein Produkt verkauft, was eigentlich niemand benötigt.
Absolut, da kommen wir wieder dazu. Wenn es niemand benötigt, dann skaliert es auch nicht. Ja. Dann kann man sich überlegen, wie das designt wird. Dann kann man Stunden Arbeit da reinstecken, Monate, das zu entwickeln. Wenn es am Ende nicht sozusagen den Key des Nutzers trifft, dann skaliert es auch nicht und dann war es eine schöne Idee, aber nicht viel mehr sozusagen.
Ja. Ja, und auch das mit den Entscheidungen kann ich gut nachvollziehen. Also ich bin auch immer, ich liebe Listen und Pro- und Kontralisten und To-Do-Listen. Und man hat immer so das Gefühl, dass man so, ich weiß nicht, Sunk Costs hat. Also wenn man sich für eine Entscheidung oder für eine Option entscheidet, entscheidet man sich ja automatisch gegen die andere. Und das fällt einem manchmal schwer, weil man so das Gefühl, man schlägt da irgendwie eine Tür zu. Aber meistens ist das ja gar nicht so. Und man kann ja auch Entscheidungen revidieren, falls man merkt, dass es nicht die richtige war. Aber ja, ich kenne auf jeden Fall das Gefühl, dass man sich dann voll darauf committen muss und sagen muss, okay, das andere ist jetzt erstmal abgeschlossen.
Und hakst du dann auch wirklich alle Punkte ab oder wägst dann ab und entscheidest rein nach deiner Liste oder wie triffst du dann am Ende die Entscheidung?
Nee, ich glaube, ich schreibe das vor allem auf, um meinen Kopf zu sortieren und alles irgendwie einmal zu durchdenken. Aber tatsächlich habe ich meine Entscheidungen dann doch immer sehr aus dem Bauch heraus entschieden. Also das, was sich in dem Moment richtig angefühlt hat, gut angefühlt hat, habe ich gemacht. Also ich weiß noch, gerade bei meinem dualen Studium damals, als ich mich dafür beworben habe, da macht man ja auch so ewige Bewerbungsprozesse und Assessment Center und so. Und dann hatte ich halt verschiedene Angebote und das eine war zum Beispiel auch bei einem Versicherungskonzern und das andere war halt bei einem Mittelständler. Und bei dem Versicherungskonzern habe ich mich so unwohl gefühlt und ich war so, ich passe da so gar nicht rein. Und bei dem Mittelständler, das war so auf Augenhöhe, ich habe mich da so wohl gefühlt. Das war so, allein das Bewerbungsgespräch war super lustig, wir haben super viel gelacht zusammen. Und ich so, da sehe ich mich viel eher. Und wenn man wahrscheinlich von draußen drauf geguckt hat, hätten wahrscheinlich viele gesagt, warum bist du nicht zur großen Marke und zum Versicherungsmakler oder zu Versicherungsunternehmen gegangen, weil hast du ja die besseren Karrieremöglichkeiten. Aber in dem Moment hat sich das auf jeden Fall für mich nicht richtig angefühlt und das war dann auch für mich die richtige Entscheidung.
Ja, cool. Aber dann, das ist ja auch so ein bisschen schon wieder das nicht von außen beeinflussen lassen, weil man ist ohnehin happier mit der Entscheidung, die für einen selbst die richtige ist, als von einer, die von außen vorgegeben wird. Ja, cool, spannend.
Ja, Kenza hat auch letzte Woche im Podcast gesagt, man wird sowieso kritisiert oder es gibt immer Leute, die irgendwas zu meckern haben, dann soll man doch lieber die Entscheidungen treffen, die für einen am besten ist.
Absolut, das passt gut.
Wir sind tatsächlich auch schon fast wieder am Ende unserer Zeit. Hast du noch irgendetwas, was du mitgeben möchtest, berichten möchtest, Geschichten, die du irgendwie teilen willst?
Geschichten, die ich noch teilen will? Ich glaube, wir haben schon so ein bisschen darüber gesprochen. Ich glaube tatsächlich so dieser dieser Mut, einfach für sich selber was zu entscheiden, auch wenn die Welt immer noch, das kann man jetzt gut finden oder nicht gut finden, gerade in der IT- und Technikbranche sehr männergetrieben ist, sich davon tatsächlich einfach nicht beeinflussen lassen. Und dann kann man auch sich in seinem Umfeld und seinem Setup so seine eigene, ich will jetzt nicht Welt sagen, aber sein eigenes Netzwerk zumindest auch aufbauen. Und es ist sogar so, dass vielleicht so eine Story am Rande, dass ich war vorletzte Woche auch auf einem Dinner eingeladen, egal welches sozusagen in der Branche, und es waren tatsächlich auch da wieder nur 2, 3 Frauen. Und da war für mich der Key-Moment, aber ich habe gedacht, ah, hier ist jetzt was anders. Weil in meinem täglichen Umfeld, auch wenn ich in der Energiebranche und in der Technik bin, ist es gar nicht mehr so. Ja. Aber ja, das ist noch die Realität von anderen in dieser Branche. Und da habe ich sozusagen nochmal diesen Klick-Moment gehabt, dass ja klar, man kann auch selber was ändern daran und hat einen Impact. Auch wenn sich die Welt draußen manchmal noch so anfühlt, als wenn bestimmte Bereiche immer noch total männerdominiert sind, muss das nicht heißen, dass man selber nur in einem männerdominierten Umfeld auf Dauer arbeitet, auch wenn man in so einem Bereich unterwegs ist. Und das war für mich nochmal so ein Key-Learning. Da habe ich gedacht, ah, diese Welt, die gibt es noch.
Die gibt es noch, ja.
Genau. Die sehe ich aber schon gar nicht mehr so extrem in meinem Umfeld und in dem auch nicht in meinem Team-Setup, sondern da sieht es eigentlich schon ganz anders aus. Und das fand ich dann für mich nochmal spannend, aber es ist vielleicht auch Ermutigung, für alle, die überlegen, in welche Richtung man geht. Das muss gar nicht immer so sein. Man muss nur den richtigen Platz auch für sich dann finden, wo das ganze Umfeld passt.
Ja, und man kann es, wie du auch schon sagst, ja auch selbst gestalten. Also das motiviert mich auch immer, dass ich mir ja auch meine Kolleginnen dann suchen kann und ja auch an Bord ziehen kann, damit halt eben nicht nur Männer in meinem Team arbeiten.
Genau.
Ja, sehr schönes Schlusswort und sehr schöne Geschichte auch nochmal zum Schluss, dass man auch ab und zu mal den Realitätscheck hat. Liebe Barbara, ich danke dir für deine ganzen Insights. Vielleicht sprechen wir auch irgendwann nochmal, dann kannst du noch mehr erzählen, auch über deinen Weg und was wo ihr dann mit 1,5 seid. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, deinen Weg zu hören. Und ja, vielen Dank nochmal.
Sehr gerne. Vielen lieben Dank für die Einladung, Lena.
Code Your Career. Ich bin Xisa und ich stelle euch heute unseren IT-Beruf der Woche vor. Du bist fasziniert von der Verbindung zwischen Biologie und Datenanalyse? Du möchtest an der Entschlüsselung biologischer Daten arbeiten? Du interessierst dich für Genomforschung und personalisierte Medizin? Dann ist der Job der Bioinformatikerin genau richtig für dich. Bioinformatikerinnen nutzen Computertechnologien, um biologische Daten zu analysieren und zu interpretieren. Du arbeitest an der Forschung von Genomen, der Entwicklung von Medikamenten und der Verbesserung der personalisierten Medizin. Ein typischer Arbeitstag sieht so aus. Du analysierst genetische Daten, entwickelst Algorithmen zur Datenverarbeitung und arbeitest mit Biologinnen und Ärzten zusammen, um Forschungsergebnisse in die Praxis umzusetzen. Zukünftige Entwicklungen umfassen die Nutzung von KI zur Analyse großer genetischer Datensätze, die Entwicklung personalisierter Medizinansätze und die Anwendung neuer Bioinformatikmethoden zur Lösung komplexer biologischer Probleme. Falls du Fragen hast oder gerne mehr erfahren möchtest, schreib uns einfach bei Social Media. Du findest uns in allen Kanälen unter itgirls.de.
Das war tatsächlich die letzte Folge in 2024. Wir wünschen euch tolle Feiertage, eine besinnliche Zeit und einen guten Start ins neue Jahr. Vielen Dank, dass ihr dieses Jahr mit dabei wart. Wir hoffen, wir konnten euch inspirieren und euch ermutigen, euren eigenen Weg in der Tech-Welt zu gehen. Bei Fragen meldet euch gerne jederzeit bei uns, zum Beispiel auf Instagram. Wir hören uns am 7. Januar wieder. Schöne Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr.